Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Manche Forschende, manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die erleben es nicht mehr, dass ihre großen Entdeckungen, ihre Theorien auch anerkannt werden. Oft passiert das erst Jahrzehnte später, dass die breite Bevölkerung auch weiß, was diese Menschen dort eigentlich geleistet haben. Bei Albert Einstein, bei dem war das anders.
1919 ging das los, was man bald den Relativitätsrummel oder auch Relativitätstrubel genannt hat. Der tatsächlich Hauptgrund für die besondere Wahrnehmung der Relativitätstheorie war, dass sie im Positiven wie im Negativen als Zeitdiagnose aufgefasst wurde. Alles ist relativ, das war der Übertragungsmodus, wie es vom physikalischen Prinzip zu einem ethischen, philosophischen, alltagsphilosophischen Relativismus wurde.
Einsteins Theorie, die wurde überall erörtert, in Zeitschriften, Karikaturen und Gesprächen. Und das, obwohl kaum jemand sie wirklich verstand. Unsere heutige Rednerin ist die Literaturwissenschaftlerin Jutta Müller-Tamm. Sie erzählt heute hier bei uns im Hörsaal, wie Einsteins Relativitätstheorie von der nichtwissenschaftlichen Bevölkerung aufgenommen wurde. Was hatte es mit diesem sogenannten Relativitätsrummel der 1920er Jahre auf sich? Das fragt Jutta Müller-Tamm in ihrem Vortrag. Einsteins Theorie diente als Zeitdiagnose, sagt sie. Eigentlich war Einsteins Theorie ausschließlich eine Revolution innerhalb der Physik. Sie stieß das herrschende physikalische Weltbild über den Haufen. Aber in dieser Theorie ging es eben darum, dass Dinge zum Beispiel abhängig von der Beobachtung sind, dass Zeit und Raum keine absoluten unabhängigen Größen sind. Und diese ursprünglich physikalischen Aussagen, die passten nun mal, nach dem Empfinden von vielen, zu den Umbrüchen und zu den Unsicherheiten der Zeit in den 1920er Jahren. So wurde aus einer physikalischen Relativitätstheorie ein philosophischer, moralischer und sozialer Relativismus. Jutta Müller-Tamms Vortrag hat den Titel Albert Einsteins Berliner Jahre. Sie hat ihn gehalten am 25. Mai 2023 an der Freien Universität Berlin als Teil der Ringvorlesung Berlin im Krisenjahr 1923, Parallelwelten in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Und diese Ringvorlesung ist Teil des Programms Offener Hörsaal der Freien Universität Berlin.
Einstein wurde im Juli 1913 von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin als ordentliches Mitglied gewählt und auf eine Professur an der Friedrich-Wilhelm-Universität berufen. Diese Professur war mit 12.000 Mark Jahresgehalt plus 900 Mark Ehrensold ausgestattet. Das war das höchste Gehalt, das in dieser Zeit überhaupt in Deutschland für eine Professur gezahlt wurde, wobei Einstein auf seinem Posten keine Lehrverpflichtung hatte. Also er musste keine Veranstaltungen abhalten. Die einzige Verpflichtung bestand darin, an den wöchentlichen Akademiesitzungen teilzunehmen. Weiterhin wurde ihm zugesagt, für ihn ein Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Forschung zu gründen. Ich zitiere Einstein: Ostern gehe ich nämlich nach Berlin als Akademiemensch ohne irgendwelche Verpflichtung, quasi als lebendige Mumie. Ich freue mich auf diesen schwierigen Beruf, schreibt Einstein in einem Brief an seinen Freund Jakob Laub. Bei der Entscheidung Einsteins für Berlin spielten natürlich diese herausragenden Bedingungen eine Rolle, natürlich auch die besondere Bedeutung von Berlin als Wissenschaftsstandort, die gute Ausstattung, die üppige Entlohnung, aber auch private Umstände. Insofern Einstein nämlich 1912 bei einem Berlin-Besuch ein Liebesverhältnis mit seiner Cousine Elsa begonnen hatte, die eben in Berlin lebte. Und natürlich muss man sagen, dass ein solcher außergewöhnlicher Ruf eben nicht an einen Unbekannten erging. Einstein hatte sich natürlich schon einen bedeutenden Namen gemacht mit bahnbrechenden Veröffentlichungen. Er lebte seit 1895 in der Schweiz, hatte in Zürich Physik studiert und besaß seit 1901 die Schweizer Staatsbürgerschaft, arbeitete seit 1902 beim Berner Patentamt, der berühmteste Patentbeamte aller Zeiten, hieß es dann bald danach. Immerhin blieb er 7 Jahre auf diesem Posten. 1905 ist dann als das Annus Mirabilis in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Insofern Einstein im Verlauf von nur wenigen Monaten und eben tatsächlich begleitend zu seiner Tätigkeit als Patentbeamter mehrere wegweisende Arbeiten veröffentlichte zur sogenannten Lichtquantenhypothese. Das ist die Arbeit, für die er dann später den Nobelpreis bekam, weil die Relativitätstheorie zu umstritten war, als dass das Nobelkomitee ihm dafür den Preis verleihen wollte. Über Titel einer Publikation, eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen, dann zur Elektrodynamik bewegter Körper und zum Verhältnis von Energie und Masse. Allesamt wurden in den Annalen der Physik veröffentlicht und das waren also die Publikationen, die Einsteins Ruhm in der Scientific Community dann begründeten. 1909 trat er eine Professur an der Universität Zürich an. 1911 folgte er einem Ruf an die Deutsche Universität in Prag. 1912 wiederum zurück einen Ruf dann an die ETH Zürich und dann also Berlin. Als Einstein im März 1914 nach Berlin zog, war sein erster Wohnort hier ums Eck in Dahlem in der Ehrenbergstraße 33. Tatsächlich ist das die einzige seiner Berliner Wohnstätten, die noch erhalten ist. Und man sieht hier die Gedenktafel. Es gab eine kurze Zwischenphase, in der Einsteins Frau Milena mit den beiden Söhnen nach Berlin kam. Alle drei kehrten aber bald nach Zürich zurück und Einstein blieb allein in Berlin, beziehungsweise nicht allein, sondern mit Elsa, die er einige Jahre später, nämlich 1919, kurz nach der Scheidung von seiner Frau Milena, dann auch heiratete. Von Dahlem zog Einstein nach Wilmersdorf in die Wittelsbacher Straße 13 und von 1917 bis zu seiner Emigration war seine Berliner Adresse die Haberlandstraße im Bayerischen Viertel in Schöneberg. Nur 4 Monate nach Einsteins Ankunft in Berlin am 1. August 1914 begann mit der kaiserlichen Mobilmachung der Erste Weltkrieg. Zitat: Unglaubliches hat nun in Europa in seinem Wahn begonnen. In solcher Zeit sieht man, welch trauriger Viehgattung man angehört, schrieb Einstein an seinen Freund und Kollegen Paul Ehrenfest. Anders als viele seiner kriegsbefürwortenden Kollegen, unter anderem auch Max Planck, der Einstein nach Berlin geholt hatte, anders auch als viele Künstler und Intellektuelle wie Gerhard Hauptmann und Max Reinhardt, unterschrieb Einstein nicht den militaristischen Aufruf an die Kulturwelt, der also der geistigen Mobilmachung dienen sollte, sondern vielmehr das Gegenmanifest an die Europäer, in dem für Völkerverständigung und eine möglichst schnelle Beendigung des Krieges geworben wurde. Bald trat Einstein auch dem im November 1914 gegründeten Bund Neues Vaterland bei, der sich ebenfalls für den Frieden und für eine parlamentarische Demokratie engagierte. Der Bund wurde allerdings 1916 verboten, wurde 1918 wieder gegründet und 1922 in die Nachfolgeorganisation überführt, die Liga für Menschenrechte, in der Einstein sich auch kontinuierlich engagierte und auch verschiedene Ämter innehatte. In der Kriegszeit hatte Einstein dann auch schon die langwierige Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie abgeschlossen. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine Erweiterung der speziellen Relativitätstheorie, die es ermöglicht hat oder sozusagen postuliert hat, dass die Relativitätstheorie auf beliebig gegeneinander bewegte Bezugssysteme angewandt werden kann. Der entscheidende Punkt war dabei auch, dass damit die Relativitätstheorie auch auf die Gravitationskraft bezogen werden konnte, was dann auch tatsächlich ja, sozusagen zu der spektakulären Bestätigung der Relativitätstheorie geführt hat. Ebenfalls in der Kriegszeit hat Einstein auch die Publikation veröffentlicht, auf die ich dann noch kurz eingehen werde, nämlich die gemeinverständliche Darstellung eben über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Nach dem Krieg, also dann 1919, ging das los, was man bald den Relativitätsrummel oder auch Relativitätstrubel genannt hat. Und der Grund dafür war eben die experimentelle Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie durch zwei britische Expeditionen. Es gab eine totale Sonnenfinsternis und die Expedition ist losgezogen, tatsächlich um die Relativitätstheorie zu prüfen. Und tatsächlich hat sich während dieser Sonnenfinsternis dann oder haben astronomische Beobachtungen gezeigt, dass die von Einstein vorher theoretisch berechnete Lichtablenkung in Gravitationsfeldern zutraf. Das war also eine Schlussfolgerung aus dem allgemeinen Relativitätsprinzip, das besagt hat, dass sich Lichtstrahlen in Gravitationsfeldern im Allgemeinen krummlinig fortpflanzen. Und das wurde also hier durch die Messungen im Rahmen der Sonnenfinsternis bestätigt. Das hört sich jetzt so, naja, irgendwie an. Tatsächlich löste diese Nachricht ein unglaubliches weltweites mediales Echo aus. Sofort und wirklich unmittelbar danach wurde diese Entdeckung als die wissenschaftliche Revolution, als Umsturz des gesamten physikalischen Weltbildes aufgefasst. Das war wirklich weltweit, aber natürlich auch in Deutschland schlugen die Wellen hoch. Der Wissenschaftshistoriker Carsten Könnecker hat in einem Aufsatz, der die Vulgarisierung der Relativitätstheorie in der Weimarer Republik behandelt, über 150 deutschsprachige Periodika aufgelistet, in denen allein 1920 und 21, und zwar eben vielfach in Hunderten und eigentlich Tausenden von Artikeln, über Einstein und seine Theorie von der Relativität des Raums und der Zeit berichtet wurde. Die Allgegenwart Einsteins als Thema des öffentlichen Gesprächs und eben auch geselliger Runden hat seinerzeit der Publizist Alexander Moskowski festgehalten. Moskowski gehörte zu Einsteins, sagen wir, Berliner Bekanntenkreis. Tatsächlich hatte er den Kontakt gesucht, als Einstein nach Berlin kam und hatte ihn eingeladen zu den Treffen der Literarischen Gesellschaft im Hotel Bristol. Das waren wohl so zwanglose Treffen und solche Dinge hat Einstein dann offenbar auch gemacht. Jedenfalls haben sich die beiden auf diesem Weg dann kennengelernt. Und 1922 veröffentlichte Moskowski ein Gesprächsbuch mit Einstein, Einstein Einblicke in seine Gedankenwelt, gemeinverständliche Betrachtungen über die Relativitätstheorie und ein neues Weltsystem, entwickelt aus Gesprächen mit Einstein. Und im Vorwort vergleicht er das dann also mit Eckermanns Gesprächen mit Goethe und er wollte also so der Eckermann Einsteins sein. Und er schreibt Folgendes: Kein Name wurde in dieser Zeit so viel genannt wie der dieses Mannes. Alles verschwand vor dem Universalthema, das sich der Menschheit bemächtigt hatte. Die Unterhaltungen der Gebildeten kreisten um diesen Pol, kamen nicht davon los, kehrten immer wieder zum Thema zurück. Die Zeitungen machten Jagd auf Federn, die ihnen längeres oder kürzeres, fachliches oder nur sonst irgendetwas über Einstein zu liefern vermöchten. An allen Ecken und Enden tauchten gesellschaftliche Unterrichtskurse auf, fliegende Universitäten mit Wanderdozenten, welche die Leute aus der dreidimensionalen Misere des täglichen Lebens in die freundlicheren Gefilde der Vierdimensionalität führten. Die Damen vergaßen ihre häuslichen Sorgen und unterhielten sich über Koordinatensysteme, über das Prinzip der Gleichzeitigkeit und negativ geladener Elektronen. Alle zeitgenössischen Fragen hatten einen festen Kern gewonnen, von dem sich zu all und jedem Fäden spinnen ließen. Die Relativität war das beherrschende und erlösende Wort geworden. Ja, in dieser Darstellung liegt natürlich eine gewisse Ironie, dass jetzt also die Relativität sozusagen die einzige verlässliche Wahrheit, der feste Kern von allem sein sollte, dass die Tatsache, dass also quasi in dieser Übersetzung dann nichts Absolutes mehr gibt, das war jetzt das, woran man sich festhalten konnte. Tatsächlich wurde eben genau diese so verstandene Relativität zum Signum der eigenen Zeit erklärt. In der allgemeinen Wahrnehmung entsprach die neue physikalische Theorie der schwierigen, der politisch aggressiven Anfangszeit der Weimarer Republik, eine eben Umbruchszeit, die vom Gefühl der Unsicherheit beherrscht war und einer Krisenstimmung, die sich in den kommenden Jahren auch wieder verstärken sollte. Der kann man sagen, tatsächlich Hauptgrund für den Erfolg oder eben die besondere Wahrnehmung der Relativitätstheorie war, dass sie sozusagen im Positiven wie im Negativen als Zeitdiagnose aufgefasst wurde. Wie nochmal Carsten Königer, der etliche Publikationen über Einstein vorgelegt hat, wie er nachgewiesen hat, war die Auffassung, Einsteins Lehre liefere den wissenschaftlichen Unterbau eines allgemeinen, insbesondere auch sittlich-religiösen Relativismus, in den frühen 20er Jahren extrem weit verbreitet. Dabei führte die starke Publizität der Relativitätstheorie auch dazu, dass Einstein ins Visier der politisch Rechten geriet und Ziel antisemitischer Angriffe wurde. Im Sommer 1920 formierte sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft e.V. Sie begann eine Hetzkampagne gegen die Relativitätstheorie, unter anderem mit einer Vortragsveranstaltung, die am 24. August 1920 im großen Saal der Berliner Philharmonie stattfand. Initiator Paul Weiland, der in die Geschichte als Berliner Einstein-Töter eingegangen ist, beschuldigte Einstein, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit physikalische Fiktionen zu präsentieren. Die Relativitätstheorie sei das Produkt einer geistig verwirrten Zeit und wissenschaftlicher Dadaismus. Ihre Berühmtheit verdanke sich allein der Reklamesucht ihres Erfinders, ist ein Zitat. Einstein reagierte darauf mit einem Artikel im Berliner Tageblatt, Meine Antwort, Untertitel über die antirelativitätstheoretische GmbH, in der Einstein zutreffend davon sprach, dass wohl, Zitat, andere Motive als das Streben nach Wahrheit diesem Unternehmen, also dieser GmbH, zugrunde liegen, dass er nicht als Wissenschaftler kritisiert werden sollte, sondern als, Zitat nochmal, Jude von freiheitlicher internationaler Gesinnung diffamiert werden sollte. Das Berliner Tageblatt sprang ihm bei und schaltete eine Seite weiter folgende Notiz unter der Überschrift »Albert Einstein will Berlin verlassen«. Ich lese Ihnen das vor. »Die persönlichen Angriffe, die gegen Dr. Albert Einstein in der an dieser Stelle bereits gekennzeichneten Versammlung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturforscher vorgebracht wurden, haben einen Erfolg gehabt, der für Berlin tief beschämend ist. Albert Einstein, angewidert von den alldeutschen Anrempelungen und den pseudowissenschaftlichen Methoden seiner Gegner, will der Reichshauptstadt den Rücken kehren. So also steht es im Jahre 1920 um die geistige Kultur Berlins. Ein deutscher Gelehrter von Weltruf wird aus der Stadt, die sich für das Zentrum deutscher Geistesbildung hält, herausgeekelt. Eine Schande. Wir können es noch nicht glauben, dass in dieser Angelegenheit, die nicht nur für die Welt der Wissenschaft von Bedeutung ist, das letzte Wort gesprochen sein soll. Die Berliner Universität hat die Pflicht, alles zu tun, um diesen hervorragenden Lehrer und Gelehrten sich und Berlin zu erhalten. Und Albert Einstein, der über niedrigen Anwürfen steht, wird hoffentlich nach ruhigerer Überlegung seinen Feinden nicht den Gefallen erweisen, vor ihrem sinnlosen Geschrei den Platz zu räumen. Wer die Ehre deutscher Wissenschaft auch in Zukunft hochhalten will, muss jetzt zu diesem Manne stehen. Auch wenn sich Einstein tatsächlich zunächst einmal nicht entschloss, ins Ausland zu gehen, und er hatte tatsächlich ehrenvolle Angebote in dieser Zeit, zum Beispiel von der Universität Leiden, verbrachte er in den Folgejahren viel Zeit unterwegs. 1921/22 unternahm er zahlreiche Vortragsreisen, unter anderem erstmals in die USA, aber auch nach Palästina und Frankreich. 1922 wurde ihm der Physik-Nobelpreis für das Jahr 1921 verliehen. Einstein erfuhr davon auf einer Japan-Reise Ende 1922. 1923, unser Jahr, reiste er nicht nur durch Japan, sondern auch durch England, Spanien, die Tschechoslowakei und Palästina. Das heißt, nähern wir uns mit Einstein dem Jahr 1923 an, dann entfernen wir uns tatsächlich von Berlin. Und das tun wir nicht ohne Grund, denn Einstein hatte die berechtigte Sorge, dass er in Lebensgefahr war. Seit Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922 auf offener Straße von zwei Antisemiten und radikalen Nationalisten ermordet worden war, hatte sich die Lage in Deutschland dramatisch zugespitzt. Konkret eskalierte für Einstein die Situation aus Anlass eines geplanten Vortrags, den er in Leipzig auf der Jahrhundertfeier der renommierten Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte halten sollte. Im Vorfeld hatten Gegner Einsteins eine Protesterklärung in den Leipziger Neuesten Nachrichten veröffentlicht, in der sie betonen, dass durch Einsteins Vortrag der Eindruck erweckt würde, Zitat, als stelle die Relativitätstheorie einen Höhepunkt der modernen wissenschaftlichen Forschung dar. Hiergegen, ich lese Ihnen das jetzt vor, hiergegen legen die unterzeichneten Physiker, Mathematiker und Philosophen entschiedene Verwahrung ein. Sie beklagen aufs Tiefste die Irreführung der öffentlichen Meinung, welcher die Relativitätstheorie als Lösung des Welträtsels angepriesen wird und welche man über die Tatsache im Unklaren hält, dass viele und auch sehr angesehene Gelehrte der drei genannten Forschungsgebiete die Relativitätstheorie nicht nur als eine unbewiesene Hypothese ansehen, sondern sie sogar als eine im Grunde verfehlte und logisch unhaltbare Fiktion ablehnen. Die Unterzeichneten betrachten es als unvereinbar mit dem Ernst und der Würde deutscher Wissenschaft, wenn eine im höchsten Maße anfechtbare Theorie voreilig und marktschreierisch in die Laienwelt getragen wird und wenn die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte benutzt wird, um solche Bestrebungen zu unterstützen. Ja, das, was hier also sozusagen daherkommt als wissenschaftliche Vorsichtsmaßnahme zur Rettung der deutschen Wissenschaft, war de facto natürlich nichts anderes als ein politisches Statement. Zu den Unterzeichnern gehörte der Physiker Philipp Lennart, der 1905 den Nobelpreis für Physik erhalten hatte, der aber bereits zur Zeit des Ersten Weltkriegs zu den Gegnern der Relativitätstheorie gehörte und der sich im Lauf der 1920er Jahre zum Fürsprecher und Verfechter einer deutschen Physik, das ist der Titel einer Publikation von ihm, und zum treuen Befürworter Hitlers entwickelte. Zitat, Wissenschaft ist, wie alles, was Menschen hervorbringen, rassisch blutmäßig bedingt. So seine Überzeugung, also nur von Ariern sei gute Wissenschaft zu erwarten. Also man findet eben den Namen hier unter den Unterzeichnern und auch einen anderen Namen, der sich unrühmlich hervorgetan hat in dem Zusammenhang, der Experimentalphysiker Ernst Gerke, gehörte auch zu den Initiatoren dieser Protesterklärung und hatte sich bereits auf dieser Vortragsveranstaltung in der Berliner Philharmonie 1920 eben eine unschöne Rolle als giftsprühender antirelativistischer Redner gespielt. Einstein sah sich genötigt, Freunde rieten ihm dringend dazu, diese Ansage als Drohung ernst zu nehmen, was er schließlich auch tat und einen Freund bat, seinen Vortrag zu verlesen. An Max Planck, der seinerzeit der Vorsitzende der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte war und eben verantwortlich für die Organisation dieser Jahrhundertfeier, an Max Planck schrieb Einstein Folgendes. Lieber Kollege, dieser Brief fällt mir nicht leicht, aber es muss doch sein. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich den versprochenen Vortrag an der Naturforscherversammlung nicht halten kann, trotz meiner früheren festen Zusage. Ich bin nämlich von Seiten durchaus ernstzunehmender Menschen, von mehreren unabhängig, davor gewarnt worden, mich in der nächsten Zeit in Berlin aufzuhalten und insbesondere davor, irgendwie in Deutschland öffentlich aufzutreten. Denn ich soll zu der Gruppe derjenigen Personen gehören, gegen die von völkischer Seite Attentate geplant sind. Einen sicheren Beweis dafür habe ich natürlich nicht, aber die gegenwärtig herrschende Situation lässt es als durchaus glaubhaft erscheinen. Die ganze Schwierigkeit kommt daher, dass die Zeitungen meinen Namen zu oft genannt und dadurch das Gesindel gegen mich mobil gemacht haben. Nun hilft nichts als Geduld und Verreisen. Eines bitte ich Sie, nehmen Sie dies kleine Vorkommnis mit Humor hin, wie ich es auch tue. Mit freundlichen Grüßen, Ihr A. Einstein. Wie schon 1920 zieht sich Einstein auch in dieser Situation nicht aus Berlin zurück. Tatsächlich wird er bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten hier bleiben. Er engagiert sich weiterhin, teils auch verstärkt, für Kriegsdienstverweigerung gegen allgemeine Wehrpflicht, für Völkerverständigung, Pazifismus und Demokratie. Noch Ende 1932 erklärte Einstein im Zusammenhang mit einer Reise in die USA, wo ihm in Princeton eine Stelle an einem neu zu gründenden Institute for Advanced Studies angetragen worden war. Er erklärte, dass sein ständiger Wohnsitz weiterhin Berlin sein werde. Wenige Wochen später übernahmen die Nationalsozialisten die Macht und noch einmal einige Wochen danach verkündete Einstein, dass er nicht nach Deutschland zurückkehren werde. Er blieb in den USA. 1941 wurde er amerikanischer Staatsbürger und lebte bis zu seinem Tod 1955 in Princeton. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt wenden wir uns der Sache selbst zu und ich quäle sie ein bisschen. Nicht wirklich mit der Relativitätstheorie, sondern mit Einsteins Schrift, seiner gemeinverständlichen Schrift zur Relativitätstheorie. Das heißt, mir geht es eigentlich darum, wie die Relativitätstheorie in der nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit ankam oder wie er es ihr nahegebracht hat und was daraus dann geworden ist. Meine Hinweise zu dieser Publikation möchte ich mit einer Anekdote beginnen, die, ja, wenn sie nicht stimmt, dann aber auf jeden Fall gut erfunden ist. 1931 lernten sich Einstein und Charlie Chaplin auf einer Filmpremiere kennen und angeblich entspann sich dort ein Dialog, der ja, im Wortlaut etwas voneinander abweichend überliefert ist, aber eine Version davon geht folgendermaßen. Einstein sagt zu Chaplin: Was ich an Ihrer Kunst am meisten bewundere, ist Ihre Universalität. Sie sagen kein Wort, es geht um Stummfilm, Sie sagen kein Wort, aber die ganze Welt versteht Sie. Stimmt, antwortet Chaplin, aber Ihre Kunst ist noch größer. Die ganze Welt bewundert Sie, auch wenn keiner ein Wort davon versteht, was Sie sagen. Ich würde sagen, das stattet uns sowieso mit der Lizenz zum Nichtverstehen aus. Schauen wir uns also an, welche Idee Einstein mit dieser Publikation verband. Das vorliegende Büchlein soll solchen eine möglichst exakte Einsicht in die Relativitätstheorie vermitteln, die sich vom allgemein wissenschaftlichen, philosophischen Standpunkt für die Theorie interessieren, ohne den mathematischen Apparat der theoretischen Physik zu beherrschen. Die Lektüre setzt etwa Maturitätsbildung, Abitur, und trotz der Kürze des Büchleins ziemlich viel Geduld und Willenskraft beim Leser voraus. Letzteres stimmt, das kann ich bezeugen. Ich habe also zwei Anläufe gemacht. Wie weit es mit der Allgemeinverständlichkeit her war und ist, das lassen wir jetzt mal offen. Der populärwissenschaftliche Anspruch wurde von Einstein selber später relativiert oder vielleicht sogar als gescheitert angesehen. Jedenfalls ist überliefert, dass er selber einsah, das Buch hätte auch statt gemeinverständlich besser gemeinunverständlich heißen sollen. Und Max Planck hat kommentiert, Einstein glaubt, seine Bücher werden dadurch leichter verständlich, dass er von Zeit zu Zeit die Worte "lieber Leser" einstreut. So, das tut er tatsächlich. Und die Schwerverständlichkeit auch des gemeinverständlichen Buchs tat tatsächlich dem Erfolg keinen Abbruch. Die erste Auflage war 2000 Stück stark. Im selben Jahr kam die zweite Auflage mit 1500 Exemplaren, eine dritte ergänzte Auflage mit 3000 Stück. 1919 kam die vierte Auflage und nach Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie gingen die Verkaufszahlen dann 1919 steil nach oben. Fast monatlich wurde nachgedruckt. Allein 1920 druckte der Verlag Viehweg war das 45.500 Exemplare. Immerhin, ja, Publikation über die Relativitätstheorie. Und tatsächlich war es nur der Papiermangel, der die Zahl der Druckexemplare begrenzte. Das Buch selbst ist in drei Teile gegliedert. Über die spezielle Relativitätstheorie ein Kapitel, über die allgemeine Relativitätstheorie und zuletzt ein Kapitel Betrachtungen über die Welt als Ganzes. Einstein rekapituliert zunächst die Prinzipien der klassischen Mechanik und das als Trägheitsgesetz bekannte Grundgesetz der Galilei-Newtonschen Mechanik. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ging man über weite Strecken davon aus, dass das Universum nach den Gesetzen der Newtonschen Mechanik funktioniert. Newton war es im 17. Jahrhundert gelungen, die Kraft, die einen Apfel vom Baum fallen lässt, und die Kraft, die den Mond an die Erde bindet, also zwei bis dahin für komplett sozusagen verschieden betrachtete Phänomene, auf dieselben mechanischen Prinzipien zurückzuführen. Dabei setzte Newton einen absoluten Raum voraus, vor dessen Hintergrund alle Bewegungen beschrieben werden können, sowie eine universelle, überall, also im Universum, synchron verfließende Zeit. Außerdem wirkten sich für ihn Änderungen in Kräften sofort im gesamten Universum aus, statt sich von der Kraftquelle mit endlicher Geschwindigkeit auszubreiten. Das heißt, die Newtonsche Mechanik ist nicht allzu viel davon, aber ein bisschen was muss sein. Die Newtonsche Mechanik basiert also auf der Vorstellung von festen Körpern, deren Bewegung sich relativ zu anderen Körpern bzw. absolut in Bezug auf den mit Äther erfüllten leeren Raum messen lässt. Raum und Zeit waren damit im Newtonschen Kosmos sozusagen absolut. Die Zeit sollte keinerlei Beziehung zum Raum, zur Materie oder zur Bewegung haben. Unabhängig also vom physikalischen Geschehen verfließen. Ebenso sollte der Raum unabhängig von der Materie, der Zeit und dem physikalischen Geschehen sein. Gäbe es nun, wie Newton glaubte, eine absolute Zeit, so müsste man davon ausgehen, dass der Zeitabstand zwischen zwei Ereignissen exakt bestimmt werden kann und diese Zeit immer dieselbe bleibt, egal wo und von wem sie gemessen wird. Ein Jetzt an einem bestimmten Ort würde auch ein Jetzt an jedem anderen denkbaren Ort definieren. Einstein nun machte darauf aufmerksam, dass die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse von Beobachtern zweier gegeneinander bewegter Systeme ganz unterschiedlich beurteilt wird. Er hat zur Veranschaulichung immer wieder auf ein Beispiel zurückgegriffen, nämlich das von der Eisenbahnfahrt. Das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Und das ist jetzt die Illustration dazu aus dem Buch. Und man kann sich schon vorstellen, wie anschaulich und leicht verständlich das Ganze ist. Das ist eine von vier Illustrationen in dem ganzen Buch und die sind ähnlich abstrakt und wenig ergiebig. Ich erläutere Ihnen aber trotzdem kurz, was es damit auf sich hat. Ich folge allerdings den Erläuterungen von Carl Simoni aus seiner Kulturgeschichte der Physik. Das fand ich nämlich leichter verständlich als Einstein persönlich. So, also ganz kurz nur. Angenommen, ein Zug fährt mit konstanter Geschwindigkeit an einem neben den Schienen auf dem Bahndamm stehenden Beobachter vorbei. Ein zweiter Beobachter befindet sich genau in der Mitte des vorbeifahrenden Zugs, Linie oben. Gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem der im Zug sitzende Beobachter an dem draußen stehenden vorbeifährt, beobachten beide das gleichzeitige Eintreffen zweier Lichtsignale, die vom Anfang und vom Ende des Zuges kommen. Frage ist nun, welche Schlussfolgerungen ziehen beide Beobachter hinsichtlich der Zeitpunkte, zu denen die Lichtsignale am Anfang und am Ende des Zuges ausgesandt worden sind. Der fahrende Beobachter, M' im Zug, berücksichtigt, dass er in der Mitte des Zuges steht und dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom Bewegungszustand ist. Daraus schlussfolgert er, dass beide gleichzeitig bei ihm eintreffenden Lichtsignale auch gleichzeitig von beiden Endpunkten des Zuges ausgegangen sind. Auch der neben den Gleisen auf dem Bahndamm stehende Beobachter weiß, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und dass ein Lichtsignal zum Zurücklegen eines bestimmten Weges auch eine bestimmte Zeit benötigt. Aus der Gleichzeitigkeit des Eintreffens beider Lichtsignale schlussfolgert er deshalb und eben jedoch, dass das Signal am Zugende eher gegeben wurde, weil das Zugende zum Zeitpunkt des Aufleuchtens ja weiter von ihm entfernt gewesen sein muss als der Zuganfang. Also der vom Zuganfang ausgehende und sich mit konstanter Lichtgeschwindigkeit ausbreitende Impuls kann nur dann zugleich mit dem vom Zugende ausgehenden bei ihm ankommen, wenn er später erzeugt worden ist. Der ruhende, in Anführungszeichen muss man sagen, ruhende Betrachter folgert damit, dass beide Ereignisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden haben müssen. Ja, dieses Eisenbahnszenario hat Einstein in seiner eben gemeinverständlichen Darstellung der Relativitätstheorie in allen möglichen Varianten zur Erläuterung von verschiedenen Aspekten der Relativitätstheorie durchgespielt. Insofern wurde eben der Bahndamm mit dem vorbeifahrenden Zug quasi zur Chiffre für diese viel diskutierte Theorie, wie wir im folgenden Beispiel aus der Berliner Illustrierten Zeitung vom 19.06.1921 sehen können. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das verstanden haben, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, können Sie hierüber Aufschluss erhalten. Sag mal, kannst du mir erklären, was Einstein mit seiner Relativität, aber selbstverständlich, das ist blitzeinfach. Denk dir, am Bahndamm steht ein Mann und oben fährt ein 10 Kilometer langer Zug. Nun schickst du einen Lichtstrahl durch den Zug. Durch die Belichtung wird der Mann am Bahndamm jünger. Das ist die Relativitätstheorie. So, jetzt wissen wir Bescheid. Das stammt von dem Berliner Schriftsteller, Satiriker Simplicissimus, Mitarbeiter Roda Roda, der übrigens bei Einstein ums Eck gewohnt hat in Schöneberg lange. Ja, also man sieht, hier geht es natürlich um die Überschätzung der intellektuellen Fähigkeiten, um das Mitreden wollen aller, um diesen Dilettantismus und sozusagen den pseudophysikalischen Unsinnsdiskurs, den man auf dem Weg hier produziert. Ja, also am Bahndamm wird man natürlich nicht jünger, das war nicht das, was das Eisenbahnbeispiel erläutern wollte. Vielmehr geht es bei Einstein darum, dass die beiden Beobachter eben das Ereignis verschieden einordnen, weil sie eben relativ zu dem beobachteten Ereignis sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, beziehungsweise sich der eine Beobachter hier gar nicht bewegt, wobei eben nicht zu entscheiden ist, welche Zeitordnung hier die richtigere ist. Das ist ja auch dann nur unsere eben auch quasi am Bahndamm mitstehende Perspektive, dass der eine Beobachter beruht. Eigentlich hat jeder Beobachter sein eigenes Zeitmaß oder so etwas wie seine eigene Uhr. Der Zeitabstand zwischen zwei Ereignissen ist deshalb nicht unabhängig vom Bewegungszustand des Bezugssystems. Zwei Uhren, die unterschiedlich schnell bewegt werden, sind deshalb, also die gesamten Uhren bewegt werden, sind deshalb nicht synchron. Das Gleiche gilt auch für den räumlichen Abstand zwischen zwei Punkten eines starren Körpers. Auch er ist abhängig vom Bewegungszustand des Bezugssystems. Was bedeutet, dass zum Beispiel zwei Messlatten, die unterschiedlich schnell gegeneinander bewegt werden, dass sie nicht die gleiche Länge haben, die sie im Ruhezustand hätten. In dem erwähnten Gesprächsbuch von Alexander Moskowski wird Einstein zitiert, wie er den Grundgedanken der Relativität folgendermaßen zusammenfasst. Der Grundgedanke der Relativität ist der, dass es physikalisch keinen ausgezeichneten, keinen bevorzugten Bewegungszustand gibt. Oder noch genauer, es gibt unter allen Bewegungszuständen keinen in dem Sinne bevorzugten, dass man ihn zum Unterschied von anderen als den Zustand der Ruhe bezeichnen kann. Ruhe und Bewegung sind nicht nur nach formaler, anschaulicher Definition, sondern auch in ihrer tiefsten physikalischen Bedeutung relative Begriffe. Folgt man der Relativitätstheorie, dann hängt die Definition von Gleichzeitigkeit oder räumlicher Entfernung von der Wahl des Bezugssystems ab. Sie ist immer relativ zum Bezugssystem. Damit finden also Aspekte, die den Zustand des Beobachters mit einbeziehen, Eingang in die Beobachtung. Das Bezugssystem wird ja durch den Beobachter festgelegt. Und das ist eben dieser Grundgedanke der Beobachterabhängigkeit und der grundsätzlichen Bewegtheit, der in der öffentlichen Wahrnehmung als Ausdruck der eigenen Zeitumstände, als Ausdruck von moralischer Ungebundenheit, als Auflösung religiöser Gewissheiten oder eben auch als Analogie avantgardistischer Kunstverfahren aufgefasst wurde. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, nämlich zum Verhältnis von Literatur und Relativitätstheorie. Diese Relevanz, die dem Beobachter in Einsteins Theorie zuerkannt wurde, war der Grund dafür, dass die Relativitätstheorie nach ihrer Veröffentlichung auch in der wissenschaftlichen Welt umstritten war. Insofern eben relativierende Elemente wie diese nicht in das mechanistische Weltbild und deren Denkgewohnheiten passten. Sie passten, das habe ich kurz erwähnt, eben auch nicht in das Weltbild von traditionell oder religiös Gesinnten und erst recht nicht von völkisch gesinnten Zeitgenossen. Sehr wohl aber passten sie in das revolutionär ausgerichtete Weltbild vieler Intellektueller. Dass die neue Physik nicht aufgrund ihrer wissenschaftlichen Inhalte so intensiv rezipiert wurde, sondern weil sie eben Ausdruck der eigenen Zeit zu sein schien, das haben bereits die Zeitgenossen reflektiert. Einer, der das deutlich gemacht hat, war der Journalist Willi Haas. Sie erinnern sich ja vielleicht an die letzte Woche, wo es darum ging, dass Willi Haas den Film Die Straße auch besprochen hat. Und da war die Erwähnung, dass er auch nach Indien ausgewandert ist oder auswandern musste und nach Indien kam und dort für die indische Filmindustrie gearbeitet hat. Aber in den 20er Jahren war er eben als Filmkritiker und Drehbuchautor und später dann auch Herausgeber der literarischen Welt in Berlin tätig. Im Jahr 1924 schreibt er für die Neue Rundschau eine feuilletonistische Überblicksdarstellung über so aktuelle geistige Tendenzen in Europa. Und in diesem Zusammenhang charakterisiert er Einstein als den gegenwärtig bedeutendsten Europäer, der weit über die Grenzen von Deutschland hinaus eine enorme Wirkung auf das intellektuelle und künstlerische Leben ausübe. Natürlich ist es nicht die nicht-euklidische Geometrie oder die komplizierte Anwendung der Zeitfunktion oder die Ablenkung eines kosmischen Lichtstrahls, was alle so aufregt, sondern die Tatsache, dass sein, also Einsteins Lehre, strukturell einfach die seelische Situation Europas symbolisiert. Den Abbruch der Kausalität, ihre Ersetzung durch die Relation, die Durchdringung des kausalitätslosen, urschaffenden kosmischen Spieles mit mathematischer Messbarkeit. Die moderne theoretische Physik wird hier als ein Phänomen mit kultureller Signal- und Breitenwirkung aufgefasst. Einsteins Physik wird als Entsprechung zum neuen Bewusstsein der Vermitteltheit von Wirklichkeit, insofern einer grundsätzlichen Perspektivität und Pluralität der Wirklichkeit, aufgefasst. Dabei entsprach in den öffentlichen Debatten die Haltung gegenüber der Relativitätstheorie, das ist auch schon angeklungen, häufig der politischen Ausrichtung. Insbesondere die Zeitungen und Zeitschriften teilten sich in bürgerlich-liberale Blätter, die Einstein verteidigten und auch feierten, und völkisch-nationale Blätter, die ihn verdammten. Ich möchte Ihnen jetzt also einen Ausschnitt aus der öffentlichen Wahrnehmung vorstellen, die Aufnahme und Auseinandersetzung der Literaten mit der Relativitätstheorie. Allerdings werden wir da auch sehen, dass es gar nicht so einfach ist, nach solchen politischen, weltanschaulichen Kategorien und Voraussetzungen das bündig zu sortieren. Und ich beginne mit Paul Hatvany. Mein erstes und auch mein zweites Beispiel stammt zunächst mal aus dem Jahr 1917, und das finde ich auch ganz wichtig festzuhalten, dass unter den Literaten Einstein nicht erst rezipiert wurde, als er Land auf, Land ab oder eigentlich weltweit diskutiert wurde, also nach 1919, sondern tatsächlich mit der Veröffentlichung der gemeinverständlichen Schrift von 1917, also darauf bezieht man sich durchaus schon. Paul Hatvany ist ein österreichischer Schriftsteller gewesen, der weniger als Autor, sondern vor allem eigentlich als Theoretiker des Expressionismus bekannt wurde. Er war allerdings auch von Hause aus Chemiker und hat wohl auch von daher eine besondere Affinität zu Naturwissenschaften gehabt. In der Aktion, der Zeitschrift Aktion im siebten Heft erschien 1917 ein Aufsatz von ihm, Versuch über den Expressionismus. Und ich lese Ihnen eine Passage aus diesem Essay vor, um Ihnen auch einen Eindruck von der Art der Einbindung einer solchen ja jetzt letztlich physikalischen Position in einen solchen kunst- und kulturtheoretischen Kontext zu geben. Ein beachtenswertes Zusammentreffen geistiger Erlebnisse, gleichzeitig fast mit der Geburt der neuen expressionistischen Kunst, begann sich die neue Relativitätstheorie, vor allem Einstein, der Naturwissenschaften zu bemächtigen. Ich will hier auf diese größte Abstraktion, die menschlichem Denken außerhalb der Kunst bisher gelungen ist, nur kurz hingewiesen haben. Auch die Relativitätstheorie hebt jedes Ding und jedes Ereignis aus der Starrheit der Statik und löst es in eine kosmische Dynamik auf. Alles ist Bewegung. Ich will nur anführen, dass es zum Beispiel dem Professor Einstein gelungen ist, die newtonsche Gravitationsanschauung durch eine neue zu ersetzen, die ich, jetzt kommt schon eher Hatfani als Einstein, die ich psychozentrisch orientiert nennen möchte. Sie hebt alle Voraussetzungen der ultra- und intraphysikalischen Trägheit des Denkens auf und löst das denkende Ich selbst in den Bewusstseinsinhalt Gravitation auf. Und tut das nicht auch jedes expressionistische Kunstwerk? Hatvani parallelisiert also den neuen Umgang mit der physikalischen Welt der Phänomene auf der einen Seite eben mit dem Expressionismus, insofern beide die Statik des Raumes auflösen und stattdessen eben den Raum dynamisieren. Die ungeheure Trägheit der Welt erscheint aufgehoben, ebenso, das ist Hatfanis Übertragung, die mitgedachte Trägheit des Menschen und seines Bewusstseins. Die Neudefinition des Raums durch die Relativitätstheorie begreift er auf diese Weise als umfassende kulturelle Revolution, die alle ästhetischen und normativen Gewissheiten mit weggenommen hat. Es gibt eben in dieser dann letztlich räumlich lokalen Metaphorik keine festen gültigen Standpunkte mehr. Man kann sagen, dass das in gewisser Weise, man das so denken kann tatsächlich, dass sich tatsächlich bestimmte Raumvorstellungen, bestimmte physikalische Modelle durchaus mit ästhetischen und kulturellen Annahmen verbinden können. Und wenn man jetzt sagt, in der Physik der Zeit geht es um eine Änderung und Verkehrung der überkommenen Vorstellung vom Verhältnis von Körper und Raum, dann kann man auch sagen, dass das in der Ästhetik, in der Kunst, in der Literatur der Zeit versucht wird. Insofern, also man kann dieser Lesart durchaus etwas abgewinnen. Zum Selbstverständnis der Expressionisten oder eben eines Hatfani gehört sie tatsächlich zentral dazu, ausgehend von der Beobachtung, dass eben etwa die Prosa im Expressionismus auch nicht mehr die für sich bestehende homogene Welt kennt, den homogenen Raum, der eben etwa als sozusagen für sich bestehende Natur oder als Milieu den Einzelnen umgibt und den in ihm auftretenden Menschen bestimmt, sondern umgekehrt auch im Expressionismus eben mit Zeit- und Raumformen in der Literatur experimentiert wird und das in einer Weise erzählt wird, dass sozusagen die dargestellte Wirklichkeit in subjektiver Brechung erscheint, als subjektive Wahrnehmung, als Projektion kenntlich gemacht wird. Ein anderer Expressionist, den ich Ihnen vorstellen möchte, ebenfalls Österreicher, ist Robert Müller, ein umtriebiger Kulturmanager, Verlagsgründer, Schriftsteller der Zeit, einer der interessantesten, aber auch problematischsten Prosa-Autoren dieser Zeit. Und er ist einer, der wiederholt immer wieder die jüngsten künstlerischen, literarischen Entwicklungen mit der zeitgenössischen Physik parallelisiert hat. Und ich habe zwei verschiedene Beispiele von Müller mitgebracht, aber mein erstes Beispiel stammt auch aus dem Jahr 1917, ist ein Vortrag mit dem Titel, bei dem man auch schon vielleicht stocken mag, dem Titel Die Zeitrasse. In diesem Vortrag beschreibt Müller eine neue Menschenart nach Art der Expressionisten, die auf der Suche nach dem neuen Menschen waren. Er findet diese neue Menschenart in der jungen Generation seiner Zeit. Und zur Verdeutlichung verweist er eben auf Einstein. Offenbar hat er Einsteins allgemeinverständliche Darstellung kurz zuvor gelesen und macht sie nun direkt produktiv. Und er hat, kann man sagen, etwas gründlicher gelesen als sein Kollege Hatfani und hat sich zumindest aus Einsteins Darlegungen der allgemeinen Relativitätstheorie das Stichwort der Bezugsmolluske geborgt. Eine neue Menschenart drängt vor. Wohin sie blicken, auf allen Gebieten begegnen sie einem forcierten intellektuellen oder emotionellen Typus. Dieser ist das neue Subjekt, dessen objektives Resultat in einem fertigen, gespannt weicheren, universellen System zu sehen ist. Wenn ich auf etwas Konkretes hindeuten soll, so würde ich nicht einmal auf unsere Dichter zeigen, sondern auf die Wissenschaft. Der Schweizer Physiker Einstein hat Gedanken zu Ende gedacht, die fruchtbar zu Deutungszwecken herangezogen werden können. Einstein sagt nämlich, die Zeit ist keine selbstständige Funktion, wie sie etwa Kant oder Schopenhauer verstanden haben. Die Zeit ist vierte Dimension, ist die alte, klassische raumkörperliche Funktion in einer neuen Bewegtheit. Zeit ist, wie ich es ausdrücken will, ein Nebeneinander von Raumgegenwarten. Soweit Einstein. Einsteins Tat ist Revolution auf dem Gebiete der Wissenschaft, mehr der Welterklärung. Durch empirische Tatsachen aus der Geschwindigkeit des Lichtes gelangt Einstein zu einer Kritik des Messens, ferner zu einer Kritik der alten galileischen Bezugsmethoden. Durch Einführung des schon bekannten gaußschen Koordinatensystems erhält er einen neuen Erkenntniswert und Erkenntnismesser, die Bezugsmolluske. Dieser Begriff der Bezugsmolluske ist der Schlüssel zu allem Neuen. Auf diese Weise verwirklicht sich für Robert Müller in der Literatur, der Kunst und in der Physik ein neues Weltbild und eine neue Menschenart. Er nennt das auch den Relativitätsmenschen oder den vegetativen Zeitmenschen und bestimmt ihn als einen in vielen Welten lebenden Möglichkeitsmenschen. Diesen neuen intellektuellen Typus parallelisiert er also mit der Physik Einsteins. Die Relativitätstheorie wird dabei in einer stark verallgemeinernden Lesart als Auflösung aller festen Dinge, Zustände, Begriffe in relative, beobachtungs- und standortabhängige Größen und als Übergang von starren zu beweglichen Bezugssystemen des Denkens und Handelns betrachtet. Mit der physikalischen Gesetzmäßigkeit wandelt sich für Müller auch das philosophische Weltbild und die kulturelle Grundeinstellung. Der einsteinsche Begriff der Bezugsmolluske, der den dynamisch veränderlichen Bezugsrahmen aller Maßstäbe und Messungen benennen soll, gilt Müller als zentraler Begriff auch der kulturellen Neuorientierung seiner Zeit. Die Neudefinition des Raums, wie sie Einstein vornimmt, erscheint ihm als fundamentaler kultureller Paradigmenwechsel, also als eben kompletter Austausch der Leitwerte und auch der Handlungsregularitäten. Dieses Prinzip der elastischen Beziehungen schlägt sich Müller zufolge nicht nur in der Wissenschaft eben, sondern auch in der sozialen Praxis, in ökonomischen und politischen Zusammenhängen und vor allem auch als Vorschein auf zukünftige Daseinsformen in der Kunst nieder. Immer wieder bezieht sich Robert Müller im Kontext eines solchen politisch-aktivistischen Selbstverständnisses auf Einstein. Von Müller stammt allerdings auch die merkwürdigste, nämlich explizit antisemitische Verteidigung Einsteins. Leider kann ich in diesem Rahmen jetzt hier nicht die ideologischen Voraussetzungen des Essayisten Robert Müller in der eigentlich notwendigen Ausführlichkeit diskutieren, wobei, wenn ich das tun würde, würde man vielleicht doch nicht an ein Ende kommen. Tatsächlich wurde Robert Müller in der Forschung sehr unterschiedlich gelesen, insbesondere sein Begriff der Rasse, der Zeitrasse. Das wurde mal eben als biologistisch wahrgenommen und als vorausweisend auf den Faschismus. Es wurde aber auch als das nicht biologistisch gedachte Instrument einer Bewusstseinstypologie gelesen. Dieser Lesart zufolge, wenn Müller von Rasse spricht, meint er eigentlich Mentalitäten. So, das deute ich nur an, weil ich es hier nicht adäquat diskutieren kann. 1920 veröffentlichte Müller in der Zeitschrift Das Tagebuch einen Essay mit dem Titel Einstein-Hirschfeld. Und mit Einstein ist natürlich Albert Einstein gemeint, aber mit Hirschfeld ist also Magnus Hirschfeld gemeint, der ebenfalls jüdische Sexualwissenschaftler, der für die Legitimierung der Homosexualität eintrat und der eben genauso wie Einstein extremen Anfeindungen ausgesetzt war. Robert Müller vertritt in diesem Aufsatz eine offenkundig von Nietzsches Machttheorie inspirierte Auffassung des grundsätzlich legitimen Kampfes gesellschaftlicher Gruppen, der Juden und der Arier, gegeneinander und um die Macht. Antisemitismus ist dieser seiner Auffassung nach nicht etwa per se schlecht, sondern der legitime Kampf der Arier um die Macht, so wie umgekehrt im Prinzip die Juden ebenso legitim Macht beanspruchen und Macht verkörpern. Davon unterscheidet Müller die privatistischen, individuellen Interessen, sowohl auf arischer wie auf jüdischer Seite, die beide für ihn nicht berechtigt sind. Die Anfeindungen gegen Einstein sind für Müller eben nun nicht dieser, seiner Meinung nach, berechtigte Antisemitismus, sondern privates Konkurrenzdenken. Er nennt das auch privat-arisch. Privat-arisches Konkurrenzdenken, eben von ehrgeizigen, neidischen, aber unterlegenen Professoren, die Skandale vom Zaun brechen. Ich zitiere Ihnen die abschließenden Sätze dieses merkwürdigen Aufsatzes. Die Diktion ist schwer erträglich. Wo aber der Jude als öffentlicher Nützling auftritt, wie in der Wissenschaft, da begeht der Antisemitismus allerdings eine Kulturschmach, wenn er seine Grenzen nicht einsieht, es nicht kann, noch mehr es nicht will. Es kann sich niemals darum handeln, den Juden überhaupt, sondern nur das rigoros vertretene kleinlich jüdische Interesse zu bekämpfen. Wenn mir jemand in der Relativitätstheorie etwas Jüdisches, es sei denn die aparte jüdisch-sarazenische Begabung für Mathematik, nachweist, so bin ich bereit, den ersten Stein zu werfen. Die Wortwahl ist natürlich höchst problematisch und die Position ist natürlich antisemitisch. Und insofern so unbestritten der Rang von Müller als Romanautor ist. Und er hat wirklich einen irren, fantastischen Roman mit dem Titel Tropen vorgelegt. So umstritten sind eben auch seine Essays, in denen sich solche imperialistischen Tendenzen und rassistische bzw. antisemitische Argumentationsfiguren finden. Gleichwohl kann man sich darüber streiten, ob Müller, der eben nicht nur ein hochreflektierter, ironischer und urbaner Zeitdiagnostiker war, und der eben zum Beispiel leidenschaftlich für eine Vermischung der Kulturen und Rassen eintrat, um auf diese Weise eben den neuen Menschen zu erzeugen, ob er eben tatsächlich als präfaschistischer Denker eingeordnet werden muss. Jedenfalls hat er auf diese Weise das doch irgendwie etwas verwirrende Kunststück einer antisemitischen Verteidigung Einsteins gegen seine völkischen Kritiker vollbracht. Ja, und um die Verwirrung komplett zu machen, komme ich zu meinem dritten Beispiel, meinem letzten Beispiel aus den vielen Zeugnissen der Rezeption Einsteins im Bereich der Literatur, also zu Alfred Döblin. Das Vorwort, das Alfred Döblin 1923 zu einer Neuausgabe von Heine, Deutschland ein Wintermärchen und Atatroll verfasst hat. Döblin beschwört darin die Aktualität von Heines politischer Dichtung mit folgenden Worten. Parteikämpfe, Hass der Klassen, Hochmut der Industrie, wüste, verwirrte Ideologien, die Geistigen klein vor den anmaßenden Industrierittern, Börsenhyänen. Die Geistigen Beschützer des Schwachsinns der Imperialisten und ihrer Fresssucht. Groß im Land die Beschäftigung mit nebulösen Dingen. Das ist also sozusagen eigentlich Darstellung der heinischen Einsichten der heinischen Zeit, aber natürlich darin die Darstellung der eigenen Zeit. Und er schließt, wo lacht man, versteht man mit der Achsel zu zucken und weiterzugehen? Wo achtet sich der Geist und zeigt sich als Macht? Wo schätzt man Klugheit, Leichtigkeit, Skepsis? Wo versteht man zu spielen, in sich zu ruhen, bewegt sich frei herum, liebt Bäume, Himmel, Land? Wo ein Hauch, ein Blick Heine? Ja, Döblin appelliert also an seine Zeitgenossen, sich mit heinischer Souveränität und heinischem Witz über die Misere der politischen Krise 1923 in Deutschland zu erheben. Ja, er wäre, wie wir wissen, wir erinnern uns an die Bitte an Max Planck, die mögliche Attentatspläne mit Humor zu nehmen. Er wäre bei Einstein fündig geworden, wenn er es denn hätte sehen wollen. Man muss sogar fürchten, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Döblin mit zum Beispiel der Invektive gegen die Beschäftigung mit nebulösen Dingen geradewegs auf Einstein zielte oder auch mit wüste, verwirrte Ideologien, das könnte man auch darauf beziehen. Döblin zählte nämlich zu den entschiedenen Gegnern der einsteinschen Physik und scheut sich nicht, emphatische Schmähartikel gegen ihn zu verfassen. Im selben Jahr 1923, in dem er an Heines Leichtigkeit, Klugheit und Skepsis erinnert, an Heines Lachen und seinen Blick, veröffentlicht Döblin im Berliner Tageblatt einen Beitrag mit dem Titel »Über die abscheuliche Relativitätstheorie«. Er beschreibt darin, wie er 1917 im Krieg direkt nach Erscheinen des Buchs sich dessen populäre Darstellung besorgt habe, wie er das Werk mit sich herumgetragen und mehrfach in Teilen und im Ganzen gelesen habe, wie er sich mit anderen darüber ausgetauscht habe, alles vergeblich. Ich blieb dumm wie zuvor. Dieses kleine Buch hat mir keine Anregung, aber viel Verwirrung und Ärger gebracht. Es begann scheinbar populär. Nach einigen Seiten brachen die Formeln los, die infamen kabbalistischen Zeichen der Mathematik. Man glaubt, ich scherze. Ich scherze ganz und gar nicht. Ich hörte von allen Seiten, hier würden Dinge verhandelt, die zu den allerwichtigsten für einen denkenden Menschen gehören. Vorstellungen würden hier evident gemacht, die eine Umwälzung des gesamten Weltbildes nach sich zögen, sagte man. Ja, man sieht also, Döblin wendet sich gegen die Relativitätstheorie aufgrund ihrer Unanschaulichkeit und aufgrund der starken Mathematisierung. Also das Formelwesen ist der eigentliche Gegner, die Abstraktheit des wissenschaftlichen Naturbezugs. Und letztlich ist das eine Form von Rationalitätskritik, von Wissenschaftskritik und umgekehrt eine Verherrlichung eines unmittelbaren Naturverhältnisses, die wir bei anderen Einstein-Gegnern, also im antisemitischen und nationalistischen Lager, finden. Für Döblin hingegen ist durch diese theoretisch-mathematische Behandlungsweise werden die Naturdinge einseitig angegangen, sie werden verarmt, sie werden entwürdigt, wie er sagt. Nochmal Zitat Döblin. Man wird nicht über mich lachen, wenn ich sage, dass diese tölpelige, ungeistige und äußerliche, beckmesserliche Behandlung der Naturwissenschaften es dahin gebracht hat, dass von der Schulbank ab die Erkenntnis der großen, einfachen Natur, unser aller Natur, in Misskredit gekommen ist und dass sie ganz in Schatten liegt. Wir werden durch die Scheinweisheiten, den Papierfortschritt der Mathematiker von den wichtigsten Quellen des Lebens abgedrängt. Die Relativitätslehre etwa wird von Millionen Gebildeter teils nicht begriffen, teils wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen. Wer aber ist es, der sie dazu drängt, die Lehre so überaus ernst und wichtig zu nehmen? Die Hierarchie der Wissenschaftler, der Geheimbund, die Verschwörung und Freimaurerei der Mathematiker. Ach Gott, liebe Kinder, lasst die Damen und Herren ihre Verschwörung machen. Mögen Sie Ihre Bücher und Formeln allein lesen. Es gibt andere, bessere, tiefere, reichere Wege, sich der Natur zu nähern. Wir wollen uns unsere einfachen Gedanken und unseren geraden Gang von niemandem nehmen lassen. Die Natur ist wirklich unsere Mutter. Wie sollte nicht jedes Kind seine Mutter erkennen? Ja, was Döblin hier vorbringt, erinnert an die Art und Weise, in der ein Oswald Spengler kurz zuvor den Untergang des Abendlandes beschworen hatte, Einsteins Physik auch, Spengler jetzt als Zeichen eines grundsätzlichen wissenschaftlichen und kulturellen Niedergangs gedeutet hatte. Es erinnert an die Weise, in der zeitgleich in der rechten Presse Einsteins Theorie als Zersetzung eines einfachen, anschaulichen, bodenständigen Naturbezugs verdammt wurde. Nur finden sich hier eben keine antisemitischen und keine deutschnationalen Töne. Dennoch verurteilt der jetzt eigentlich der avancierte Autor Döblin, die Relativitätstheorie aufgrund ihrer Entfernung von der menschlichen Erfahrungswelt und ihrer mathematischen Abstraktheit, ihrer Auflösung konkreter Anschaulichkeit. Und er nimmt dies als Anzeichen eines generellen historischen Prozesses zum Formalismus, zur Unanschaulichkeit, gegen die er das einfache, wahre, unmittelbare Verhältnis zur Natur als Mutter Erde setzt. Und er interpretiert diese Tendenz eben nicht als Effekt einer Entwicklung der Naturwissenschaften, sondern als Verschwörung elitärer und machtbewusster Forscher. Während also Robert Müller seine Verteidigung Einsteins mit antisemitischen Argumentationsfiguren verband, indem er nämlich betonte, die Relativitätstheorie sei darum gut, weil sie nichts Jüdisches an sich habe, kritisierte der jüdische Autor Döblin Einstein mit Argumenten, wie sie auch von völkischer Seite gegen Einstein vorgebracht wurden, er jedoch ohne antisemitische Tendenz. Ja, man sieht, dass es in dieser Debatte, so sehr sich das über weite Strecken natürlich doch sortiert nach politisch-weltanschaulichen Vorgaben, hier doch gewissermaßen es eine Art von Pool von Argumenten, ideologischen Versatzstücken gibt, die zwar vielleicht nicht vollkommen frei kombinierbar sind, aber eben doch seltsame Allianzen eingehen konnten. Und wenn Sie jetzt der Schwindel erfasst hat, dann begeben wir uns gemeinsam mit Einstein in die Weinstube, wie es uns diese Karikatur vorführt, die eben die Revolution des physikalischen, des vormals mechanistischen oder mechanischen Weltbildes eben als maximalen Eingriff in die alltägliche Erfahrungswelt umsetzt, hier also als Aufhebung der Schwerkraft, aber eben natürlich mitgedacht der Verlust vertrauter lebensweltlicher Gewissheiten bis hin zur Umwertung aller Werte. Wir haben gesehen, dass nach 1919 die Relativitätstheorie massiv öffentlich wahrgenommen wurde, eben in einer stark vulgarisierten Weise. Alles ist relativ, das war der Übertragungsmodus, wie es vom physikalischen Prinzip zu einem ethischen, philosophischen, alltagsphilosophischen Relativismus wurde. Eben häufig auch negativ konnotiert als eine alle Werte und Traditionen zersetzende, zerstörerische und oft eben auch als undeutsche und jüdische Theorie. Ob man diese Umwertung aller Werte eben nun positiv oder negativ fand, hing letztlich mit der Einstellung des Betrachters zusammen. Das, was für die einen den ultimativen sittlichen Verfall bedeutete, war für die anderen die zukunftsweisende Diagnose der eigenen Zeit oder eben auch maßstabsetzendes Programm für das künstlerische Schaffen. Die Texte jetzt der Schriftsteller, die ich Ihnen vorgestellt habe, beziehen sich alle explizit auf Einstein. Das ist eine Auswahl. Ich hätte Ihnen auch andere noch vorstellen können. Gottfried Benn zum Beispiel tut das auch. Und man sieht eben, wie dieser sozusagen Übertragungsvorgang funktioniert, wie hier die Relativitätstheorie für andere Bereiche reklamiert wird. Und man kann sich jetzt fragen, wie es eigentlich zu dieser massiven Transferleistung kam, also einerseits sowohl für die Literatur und literarischen Programme, künstlerischen Programme, aber eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Übertragung auf gesellschaftliche, politische, kulturelle Gebiete insgesamt. Und man hat in der Forschung darauf verwiesen, dass es tatsächlich der Begriff der allgemeinen Relativitätstheorie war, der massiv dieser Übertragung Vorschub geleistet hat, diesen letztlich dann Missverständnissen und Vulgarisierungen. Er hätte es beispielsweise auch, das habe ich dann auch nur nachgelesen, Invarianz nennen können und schon hätte alles nicht funktioniert, wie es funktioniert hat. Es war eben das Problem in der Gleichsetzung eines physikalischen Konzepts mit einem philosophischen, auch erkenntnistheoretischen, ethisch-moralischen, weltanschaulichen Begriff des Relativismus, obwohl faktisch diese beiden Dinge tatsächlich nichts miteinander zu tun haben. Und muss man sagen, selbstverständlich bildeten natürlich auch die politischen Aktivitäten Einsteins, also sein Einsatz für pazifistische, internationalistische, eben auch natürlich jüdische Interessen und Positionen einen Angriff für Agitation und Negativpropaganda, die eben zu Zeiten extrem massiv wurde. Und kombiniert natürlich mit diesem Personenkult, der um Einstein getrieben wurde, der eben sehr schnell dann als das Genie postuliert wurde, rief es natürlich tatsächlich die Negativpropaganda von Seiten der radikalen Rechten auf den Plan. Und insofern würde ich sagen, mein Fazit ist, dass Einstein im Grunde natürlich verschwindet hinter dieser öffentlichen Figur, hinter der medialen Figur, dass er eben aber als eine solche Medienfigur im Grunde jemand ist, der die gesamte Gemengelage der Befindlichkeiten und der politisch-ideologischen Überzeugungen dieser Zeit sozusagen auf sich zieht und kristallisiert, an dem sich einfach sozusagen die gesamten Debatten dieser Zeit festmachen. Ja, und damit wäre ich ans Ende gekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Literaturwissenschaftlerin Jutta Müller-Tamm über Albert Einsteins Berliner Jahre. Sie hat ihren Vortrag gehalten am 25. Mai 2023 an der Freien Universität Berlin, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Berlin im Krisenjahr 1923, Parallelwelten in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Aus dieser Vorlesungsreihe haben wir noch einen zweiten Vortrag bei uns im Programm im Hörsaal. Darin geht es um den Schriftsteller Heinrich Mann und welche Gedanken er sich im Jahr 1923 dazu machte, wie die Demokratie in der Weimarer Republik am Leben gehalten werden könnte.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.